Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem neu aufgelegten Buch Stella Goldschlag von Peter Wyden, das die wahre Geschichte jener jüdischen Greiferin erzählt, die Anfang des Jahres in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist, als Takis Würger seinen viel diskutierten zweiten Roman bei Hansa München veröffentlichte. Doch zuvor kommen wir zu einem anderen Kriminalfall. Bevor Attica Locke begann, hochgelobte Romane zu schreiben, arbeitete sie für verschiedene Medienunternehmen. Unter anderem war sie Autorin und Produzentin mehrerer Folgen der Serie Empire. Ihr Debüt, Blackwater Rising, gewann verschiedene Preise. Bluebird ist der vierte Roman der Afroamerikanerin und der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde. Er wurde unter anderem ausgezeichnet mit dem US-amerikanischen Edgar Award als bester Roman. Kirsten Reimers hat ihn gelesen.
Jeannie Bersuit betreibt seit Jahrzehnten am Ortsausgang des fiktiven Städtchens Lark in Osttexas ein Café. Es liegt direkt am Highway 59, der geradewegs nach Norden führt, für viele Schwarze aus dem Süden bis heute der Fluchtweg in ein besseres Leben. Das Jeannievers war das erste Café der Gegend, in dem Schwarze einkehren konnten. Am anderen Ende des Ortes findet sich das Eishaus, eine Bar, die Schwarze lieber meiden sollten. Der Geschäftsführer gehört der arischen Bruderschaft von Texas an, einer rassistischen, neonazistischen Gang, die auch im Drogen- und Waffenhandel aktiv ist. Die Bruderschaft sei schlimmer als der Ku Klux Klan, erklärt eine der Figuren. Sie sei der Klan mit Geld und halbautomatischen Waffen. Das Genievers und das Eishaus bilden die entgegengesetzten Pole, zwischen denen Attica Locks Roman Bluebird angesiedelt ist. In der Nähe des Eishauses wurde die Leiche eines Schwarzen gefunden. Michael Wright, in der Gegend geboren und aufgewachsen, inzwischen als Anwalt in Chicago tätig. Wenige Tage später wird Missy Dale, eine junge Weiße, die im Eishaus arbeitete, hinter dem Genievers tot aus dem Fluss geborgen.
Huxley nickte und schob seinen Kaffee weg. Erinnert ihr euch noch, wie unten in Corrigan ein weißes Mädchen ermordet wurde? Sie haben fast jeden Schwarzen im Umkreis von 30 Meilen verhaftet, haben sie aus Kirchen und Spelunken geholt, aus den Geschäften, die im Besitz von Schwarzen waren, haben jeden, der ihrer Vorstellung von einem Mörder entsprach, verfolgt. Aber wegen des Schwarzen, der letzte Woche ein Stück die Straße rauf ermordet wurde, hat niemand auch nur einen Finger gerührt, sagte Huxley. Sie verschwenden keinen Gedanken mehr an den Mann, sagte Tim und warf die fettige Serviette auf seinen Teller. Nicht, wenn ein weißes Mädchen tot aufgefunden wird. Merkt euch meine Worte, sagte Huxley und blickte ernst in jedes schwarze Gesicht im Café. Jemand wird dafür einfahren.
Texas Ranger Darren Matthews irritiert die Reihenfolge der Morde. Normalerweise ist es in dieser Gegend andersherum. Erst ein totes weißes Mädchen, dann irgendein toter Schwarzer, der dafür verantwortlich gemacht wurde. Darren beginnt, sich in Lark umzuhören. Was zunächst wie ein rassistisch motivierter Mord erscheint, entwickelt ganz andere Dimensionen und zwingt am Ende auch Darren dazu, sich selbst zu hinterfragen. Darren Matthews ist ebenfalls Schwarzer und stammt, wie das männliche Mordopfer, aus einer kleinen Stadt in Osttexas. Wie Michael Wright war er in den Norden gegangen, um in Princeton Jura zu studieren. Doch anders als jener brach Darren sein Studium ab. Ausschlaggebend, so berichtet die fiktive Figur Darren Matthews, war der reale Mord an James Byrd Jr. im Jahr 1998 in Jasper, Texas. Drei weiße Männer zogen den 49-jährigen Afroamerikaner an einem Pickup über eine Asphaltstraße, bis ihm wortwörtlich der Kopf abgerissen wurde. Für die Figur Darren Matthews ein Wendepunkt im Leben. Er beschloss, nach Texas zurückzukehren, um Polizist zu werden. Attica Locke lässt ihn erklären:
Die Marke sollte sagen, das ist auch mein Grund und Boden, mein Staat, mein Land und ich laufe nicht davon. Ich stehe hier mein Mann. Meine Leute haben das hier aufgebaut und wir gehen nirgendwo hin.
In Darren Matthews laufen verschiedene Konfliktlinien zusammen. So steht er einerseits zwischen den gesellschaftlichen Schichten. Die Familie seiner Mutter ist sehr arm. Sie hat den Süden nie verlassen, weil sie kein Geld hatte. Seine Familie väterlicherseits hingegen ist reich. Sie hat Texas nie verlassen, gerade weil sie über Geld und Grundbesitz verfügte. Die Ehe seiner Eltern war nur kurz. Nach dem Tod des Vaters wuchs Darren bei dessen Brüdern auf und erhielt die bestmögliche Schulbildung. Seine Mutter, eine Alkoholikerin, die Darren nur selten sieht, lebt abgerissen in einem Trailer. Zudem trägt Darren als schwarzer Polizist, der zuvor Jura studiert hat, den Konflikt in sich, ob das Gesetz die schwarze Bevölkerung schützt oder ob es nicht vielmehr etwas ist, vor dem Afroamerikaner beschützt werden müssen. Ein Streitpunkt zwischen seinen Ziehvätern, den Zwillingsbrüdern William und Clayton, der eine Polizist, der andere Jurist.
Für William, den Texas Ranger, war es das Gesetz, das sie rettete, indem es sie beschützte, indem Verbrechen gegen Schwarze genauso zielstrebig verfolgt wurden wie gegen Weiße. Nein, sagte Clayton, der Verteidiger, das Gesetz ist eine Lüge, vor der Schwarze beschützt werden müssen. Ein Regelwerk, das schon damals, als Tinte zum ersten Mal Pergament berührte, gegen sie verfasst worden war.
Eine dritte Konfliktlinie, die Darren in sich vereint, ist die zwischen dem Norden und dem Süden der USA. Eine Konfliktlinie, die noch aus dem US-amerikanischen Bürgerkrieg bis in die Gegenwart hineinreicht. Zurückgekehrt vom Studium im Norden ist sein Blick für den allgegenwärtigen Rassismus des Südens geschärft. Da ist das Café mit dem Namen Kay's Country Kitchen, geschrieben mit 3K, eine eindeutige Anspielung auf den Ku Klux Klan, ein offenkundiger Akt von Mikroaggression, wie er für Texas typisch ist, wie Darren registriert. Da ist der Sheriff von Lark, der die Aktivitäten der arischen Bruderschaft leugnet und versucht, weiße Verdächtige zu decken, solange es ihm möglich ist. Da ist das strikte Verneinen von rassistisch motivierten Verbrechen durch die Texas Ranger. Da sind die ungeschriebenen Verhaltensregeln, die das Miteinander, das Gegeneinander von Schwarzen und Weißen bestimmen. Und doch ist Darren Matthews ein stolzer Texaner, der seine Heimat liebt. In dieser Hinsicht hat Etika Locke, ihre Hauptfigur, viel von sich selbst mitgegeben. Locke ist Afroamerikanerin. Sie ist in Houston geboren und fühlt sich ihrer Heimat Texas tief verbunden, ohne aber die Augen vor den Problemen des Staates zu verschließen, dem offenen Rassismus und der bis heute währenden Verehrung der Konföderierten und ihrer Ideale. Bluebird Bluebird liest sich wie eine Bestandsaufnahme der USA unter Trump. Doch, wie Etika Locke in einem Interview mit dem Guardian erklärt, schrieb sie den Roman bereits im Jahr 2016, also während der Regierungszeit Barack Obamas. Zwar gab es da schon vermehrt rassistische Übergriffe und eine deutlichere rassistische Rhetorik, wie sie im Interview mit Spiegel Online berichtete, dennoch hoffte sie, über etwas zu schreiben, das bald Geschichte sei. Erschienen ist ihr Roman im Original 2017, als in den USA unter Trump das tatsächliche Ausmaß an Rassenhass offenbar wurde. Ohne dass Etika Locke auch nur ein Wort änderte, wurde ihr Buch über Nacht ein anderes. Etika Locke macht es sich nicht einfach. Sie wirft einen scharfen, analytischen Blick auf Amerikas Süden. Ihr Roman bietet keine schlichten Antworten, sondern stellt grundlegende Fragen. Bluebird, Bluebird ist ein kluges, sehr differenziertes Buch über Vorurteile und Rassismus sowie ein packender Roman über die unheilvolle Verklammerung von Hass und Liebe.
Kirsten Reimers über Etika Locke, Bluebird, Bluebird aus dem Englischen von Susanna Mende, Polarverlag Stuttgart, 329 Seiten, 20 Euro. Im Jahr 1993 erschien Peter Wydens Buch Stella zum ersten Mal in deutscher Übersetzung. Darin erzählt Wyden, der 1923 in Berlin geboren wurde, die ungeheuerliche Geschichte seiner Schulfreundin Stella Goldschlag. Stella wurde von der Gestapo verhaftet, gefoltert und unter Druck gesetzt. Ab 1943 arbeitete sie als sogenannte Greiferin im Dienst der Nationalsozialisten. Rund 25 Jahre später machte der Schriftsteller und Spiegelreporter Takis Würger Stella zur Protagonistin eines Romans und löste damit eine bis jetzt nicht beendete Debatte aus. Die Feuilletons verrissen den Roman, die Buchhändler aber freuten sich über einen Bestseller und empörten sich ihrerseits über die vernichtenden Kritiken. Nun hat der Steidel Verlag Peter Wydens seit Jahren vergriffenes Buch unter dem Titel Stella Goldschlag – Eine wahre Geschichte neu aufgelegt und Christoph Schröder, der für den Büchermarkt bereits Würgers Roman rezensierte, hat nun auch Wydens Stella gelesen.
Peter Wyden, der zu diesem Zeitpunkt noch Peter Weidenreich heißt, ist 11 Jahre alt, als er Stella Goldschlag kennenlernt. Die beiden besuchen die gleiche Schule in Berlin. Die Pädagogin Leonore Goldschmidt hatte sie im Jahr 1935 gegründet, als die Anfeindungen und staatlichen Repressionen gegenüber jüdischen Schülern an öffentlichen Schulen ein bereits schwer erträgliches Maß angenommen hatten. Die Goldschmidt-Schule war, zumindest für einen kurzen Zeitraum, ein Refugium, in dem sich der Alltag noch einigermaßen unbehelligt abspielte. Schon dort, als gerade einmal 12-Jährige, war Stella Goldschlag nach den Erinnerungen Peter Wydens eine Ausnahmeerscheinung. Ein strahlend schönes, großes, blondes Mädchen mit ungeheurem Selbstbewusstsein, in das alle Jungen verliebt waren, auch Peter selbst. Stella war unerschrocken und furchtlos gegenüber Autoritäten. Vor allem aber umgab sie eine Aura des sexuell Lasziven, die darum so anziehend war, weil sie Fantasien zum Klingen brachte und Stella zur Projektionsfläche werden ließ. Aber da war noch etwas anderes, eine Wut auf ihre Herkunft. Die Privatschule konnten sich ihre Eltern nur mit Hilfe eines Stipendiums leisten. Stella fühlte sich, wie viele assimilierte Juden in dieser Epoche, als Deutsche. Von Anfang an charakterisiert Wyden Stella Goldschlag auch als paradigmatische Figur einer jüdischen Identitätskrise, die Theodor Lessing bereits 1930 als jüdischen Selbsthass beschrieben hatte.
Stella fand es abscheulich, Jüdin zu sein. Ihr arisches Aussehen hatte ihre alte Schule nicht daran gehindert, sie aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit auszuschließen. Die anderen jüdischen Jugendlichen wussten, dass das ein Bestandteil des hitlerschen Maßnahmenkatalogs war. Stella betrachtete es als eine Ungerechtigkeit und persönliche Kränkung. Sie wollte mehr sein als eine Jüdin. Sie wollte ein Star sein, kein Fall für die Armenhilfe, und versuchte, ihre Blondheit gezielt einzusetzen, um ihrer Erblast zu entrinnen.
Das Beeindruckende an Peter Wydens Buch ist seine Fähigkeit, Einzelschicksale als solche zu erzählen und zu rekonstruieren und trotzdem die historischen Verläufe und die politischen Kontexte als Ganzes im Blick zu behalten. Dabei beweist er sowohl bei der Beschreibung von Opfern, aber auch in der Darstellung der Täter ein hohes Maß an Differenzierungs- und Einfühlungsvermögen. Ein Urteil darüber, was Stella Goldschlag war, Opfer, Täterin oder beides, erlaubt Wyden sich bis zum Schluss nicht. Das hat ihm nach Erscheinen des Buchs vor allem in den USA erbitterte Vorwürfe von Holocaust-Überlebenden eingebracht. Wyden zeichnet Stella Goldschlags Lebensweg nach. Er sucht nicht nach Entschuldigungen, aber nach Erklärungen dafür, dass eine junge Jüdin im Dienst der Gestapo mutmaßlich Hunderte von Juden verraten und mithin in den fast sicheren Tod geschickt hat. Stella Goldschlags Vater war ein ambitionierter, aber erfolgloser Komponist und Musiker. Detailreich und anschaulich schildert Wyden den um 1937, spätestens aber nach der Reichspogromnacht einsetzenden Kampf um Ausreisevisa. Dabei waren immer Geld, Beziehungen und Privilegien im Spiel. Peter Wyden reiste 1937 mit seinen Eltern in die USA aus. Die Familie Goldschlag bemühte sich vergeblich um die Ausreise. Ein Umstand, der Stella Goldschlag in den Prozessen, die ihr nach dem Krieg gemacht wurden, zu der Aussage trieb, der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt habe sie zur Nazi-Kollaborateurin gemacht. 1943 taucht Stella mit ihren Eltern in Berlin unter und lebt fortan als ein sogenanntes U-Boot, versteckt an unterschiedlichen Orten. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände wird sie schließlich festgenommen und im berüchtigten Keller des Gestapo-Hauptquartiers in der Berliner Burgstraße gefoltert. Ihre Eltern werden verhaftet und zunächst ins Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Nun hat man ein Druckmittel gegen Stella in der Hand. Sie wird umgedreht. Ihre Motive für ihre Tätigkeit als U-Boot-Jägerin beschreibt Peter Wyden im Rückblick folgendermaßen:
Angst um das Leben ihrer Eltern, Angst vor einer eigenen möglichen Deportation, Angst vor weiteren Foltern im Keller, Angst vor einem noch immer möglichen Sieg Hitlers, Verlust ihrer Vorkriegsidentität, Entwertung ihrer gewohnten Rüstung, ihrer Schönheit durch den Primitivismus der Gestapo und die Nachahmung des Vorbilds, das sie in ihrer neuen Gruppe von Greiferkollegen täglich sah.
Stellas erster Ehemann, Manfred Kübler, wurde bereits 1943 nach Auschwitz gebracht und starb dort wenige Wochen später. Nun tritt Stella gemeinsam mit ihrem Partner und späteren Ehemann Rolf Isaacsohn als Greiferin auf. Die beiden werden zu einem gefürchteten Paar, zwei ausgesprochen attraktive und elegante junge Menschen, unterwegs auf den Straßen von Berlin, um versteckte Juden aufzuspüren und zu verraten. Die Perfidie, die die beiden dabei an den Tag legen, ist während der Lektüre schwer zu ertragen. Bevorzugt suchen sie die ihnen bestens bekannten Treffpunkte und Rückzugsorte der U-Boote auf, um dort entweder Selbstverhaftungen vorzunehmen oder die Gestapo zu alarmieren. Die Bezeichnung blondes Gift oder auch blondes Gespenst, mit der Stella Goldschlag häufig belegt wurde, weist auf eine geradezu mythische Aura hin, die ihr zugeschrieben wurde. Wyden verfällt dieser Aura nicht, aber er reproduziert sie auf beklemmende Weise. Inwieweit Stella Goldschlag Handlungsfreiheit hatte und inwieweit sie letztendlich eine von verschiedenen Interessen fremdbestimmte, von der Folter gebrochene Marionette war, lässt Wyden offen. Wyden selbst studiert in den USA und kommt Ende 1945 als Angehöriger einer in psychologischer Kriegsführung geschulten Einsatztruppe nach Berlin, um am Aufbau eines neuen Zeitungswesens mitzuarbeiten. Hier erfährt er vom Wirken der sogenannten Greifer und realisiert zunächst mit Unglauben, dann mit Schrecken, dass sein früherer Jugendschwarm Stella es zu trauriger Berühmtheit gebracht hat.
Die Enthüllungen über Stella empfand ich als ebenso abstoßend wie die Fotos von den Leichen in den Lagern. Sie betrafen mich auch persönlich. Ich fühlte mich von ihren Taten besudelt. Plötzlich war es mir peinlich, dass ich mit Stella in einer Klasse gesessen hatte, so als hätte ich mit einem Frauenschänder zu Abend gespeist.
46 Jahre, so schreibt Wyden, habe er an seinem Stella-Buch gearbeitet. Stella Goldschlag, die seit 1943 den Nachnamen Kübler trägt, wird zunächst von einem russischen Militärgericht zu 10 Jahren Arbeitslager verurteilt, später nochmals von einem westdeutschen Gericht zu einer Gefängnisstrafe, die aber durch das Arbeitslager als verbüßt angesehen wurde. Wyden hat die Prozesse verfolgt und die Akten studiert. Gerade im zweiten Prozess, der ihr 1957 gemacht wird, erscheint ihm Stella als die gewohnt glänzende Schauspielerin, die jede Schuld von sich auf ihren Partner Isaacssohn abwälzt und sich selbst als NS-Opfer inszeniert. Der psychiatrische Gutachter charakterisiert Stella Goldschlag als schizoide Psychopathin mit einem Hang zu Spätentwicklung, Theatralik und Egozentrik. Und auch der Gutachter kann sich augenscheinlich der Anziehungskraft der Stella Goldschlag nicht entziehen, wie Wyden bemerkt.
Er war offensichtlich fasziniert, als er im Gerichtssaal ihren Charakter mit einer römischen Villa im Sommer verglich. Fest verschlossen, mit verhängten Fenstern. Einen Blick hineinzuwerfen sei unmöglich. Innen möge Totenstille herrschen oder ein rauschendes Fest stattfinden. Niemand könne das wissen.
Stella Goldschlag heiratete nach dem Krieg noch 3 weitere Male, bevor sie nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1984 von Berlin nach Freiburg zog. Dort spürt Peter Wyden sie auf und besucht sie insgesamt 3 Mal. Er begegnet einer Frau, die in kompletter Abgeschiedenheit ein finanziell abgesichertes, ansonsten trostloses Dasein führt, die aber nach wie vor, wie auf Knopfdruck, ihre Selbstimprägnierungsmechanismen aktivieren kann. Selbst als Wyden sie mit Akten, Zeugenaussagen und Beweisen im Hinblick auf ihre Greifertätigkeit konfrontiert, wischt sie diese leichthin vom Tisch. Auf Wyden macht das Szenario insgesamt einen eher gespenstischen Eindruck.
Noch mehr als bei meinen früheren Besuchen kam mir das kleine abgedunkelte Zimmer wie eine Zelle vor und die Jalousien wie Gitter. Hier wurde ein lebenslängliches Urteil abgebüßt.
Peter Wyden hat nicht allein ein Buch über Stella Goldschlag geschrieben. Er hat in empathischer Weise Einzelschicksale und moralische Zwangslagen zum Gesamtbild einer heillosen Epoche verdichtet. Stella Goldschlag hat 1994 ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt. Wyden ist 1998 in den USA gestorben. Es verbietet sich, Peter Wydens autobiografisches Sachbuch mit Takis Würgers Roman zu vergleichen. Die Frage, die sich angesichts der Neuauflage von Wydens Buch stellt, ist nicht, darf man diesen Stoff zu einem Roman machen? Diese Frage hat im Übrigen auch niemand je ernsthaft gestellt. Die Frage ist vielmehr, wie frivol und wie blind für Ambivalenzen, wie desinteressiert an Differenzierung muss ein Autor sein, um aus einer derart fabelhaften Vorlage wie Wydens Buch einen derart unterkomplexen und unanschaulichen Roman zu fabrizieren.
Christoph Schröder über Peter Wydens Stella Goldschlag, eine wahre Geschichte, aus dem amerikanischen Englisch von Ilse Straßmann, Steidel Verlag Göttingen, 384 Seiten, 20 Euro. Und wenn Sie im Lotto gewinnen möchten, hören Sie gleich Forschung aktuell. Die Moderation hat dann Ralf Krauter und er hat die besten Tipps. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.